Der Arbeitsteppich, wie ich schon gesagt habe, entspricht dem mittelalterlichen Reißbrett und um ihn herum stehen dann die drei kleineren Lichter, das sind Säulen oder Kerzenleuchter mit Kerzen, sie versinnbildlichen Weisheit, Stärke und Schönheit. Als dritter Teil ist dann das Allerheiligste, gedacht nach dem jüdischen Tempel, wo der hohe Priester einmal im Jahr hineingegangen ist. Und in Rosenau sehen Sie hier das Phänomen des Synkretismus, dass dieses allerheiligste Oratorium der Kapelle ist. Also hier ist der Ort, wo der Übergang von der natürlichen Gotteserkenntnis zur übernatürlichen Gotteserkenntnis stattfindet. Oder überhaupt der Weg zum Aufstieg, der Aufstieg zu Gott, also erfolgt. Nun, von den Symbolen darf ich vielleicht noch ein paar erwähnen. Der Fußboden der Loge ist meistens in einem Schwarz-Weiß-Mosaik gehalten. Das Schwarz ist das Böse und das Weiß ist das Gute, das also hier gekennzeichnet wird. Die Decke der Loge ist ein gestirnter Himmel. Der raue Stein in Rosenau an die Wand gemalt, ist der Stein, ist die Person, die nun bearbeitet und zur Persönlichkeit werden soll. Oft ist auch an die Wand ein fünfzackiger Stern mit einem G angebracht. Das ist das Sinnbild für Gott, den großen Geometer. Dann gibt es also eine Reihe von Werkzeugen, so zum Beispiel den Maßstab. Der Freimaurer muss 24 Stunden des Tages an seiner eigenen Vervollkommnung arbeiten. Den Meißel, Hinweis auf die geistigen Unterschiede, den Hammer auf die Stärke der sittlichen Entschlossenheit, das Winkelmaß als Sinnbild der Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit, die Wasserwaage als Sinnbild der sozialen Gerechtigkeit, das Senkblei für das gerechte Urteil, das durch nichts getrübt wird. Die Richtschnur ist das Rechtsverhalten, es erinnert an die unparteiische Gerechtigkeit Gottes und steckt die Grenze von Gut und Böse ab. Zirkelmaß sind Symbole für Geist und Materie. Die Kelle soll also das Symbol der brüderlichen Liebe sein. Diese brüderliche Liebe ist der Kitt, mit dem der Tempel, also die Tempelsteine aufeinander geschichtet werden, mit dem der Tempel also errichtet wird. Als Symbol der Bruderschaft gilt der Schurz. Der Lehrling hat einen weißen, der Geselle einen weißen mit blauen Rosetten. Und der Meister einen weißen mit blauem Rand und dann in den höheren Graden gibt es besondere Verzierungen. Es gibt auch besondere Symbolfarben wie Blau, Rot, Violett, Grün und Schwarz. Noch ein interessantes Symbol ist die Abkürzung. Die Zeitrechnung beginnt mit 4000 vor Christus. Das heißt, noch ein anglikanischer Bischof aus dem 16. Jahrhundert hat die Erschaffung der Welt um 4000 vor Christus errechnet. Daher rechnen die Freimaurer nicht von Christi Geburt, sondern von der Erschaffung der Welt, denn sie wollen ja die natürliche Religion. Die Riten sind hier vor allem Aufnahmsriten, Initiationsriten und sie sind je nach der Art der freimaurerischen Obedienz sehr verschieden. Ich kann das ein bisschen überspringen, damit es nicht zu lang wird. Es ist so, dass also die Lehrlinge, bevor sie aufgenommen werden, die legendäre Vorgeschichte, dann die alten Pflichten vorgelesen bekommen und dann müssen sie einen Eid leisten auf das Geheimnis und auf die Mitteilung des Passwortes. Nun hat dieser Eid zu sehr vielen Gewissensproblemen Anlass gegeben und von diesem Eid her hat man also die Bösartigkeit und die schlechte Gesinnung und die teuflische Herkunft der Freimaurerei also ableiten wollen. Da steht zum Beispiel drinnen, also man bewahrt das Geheimnis und wenn man es nicht bewahrt, dann soll einem die Gurgel abgeschnitten werden, die Zunge aus dem Gaumen des Mundes herausgenommen, das Herz unter der linken Brust herausgerissen, dann in den Sand des Meeres, einen Kabeltau vom Ufer entfernt, begraben werden. Der Körper soll zur Asche verbrannt und die Asche auf der Oberfläche des Erdbodens zerstreut werden. Nun geht diese Formulierung auf englische Eide des 15. und 16. Jahrhunderts zurück und vor allem stammt sie davon, dass wenn königliche Räte ihre Eide gebrochen haben, so war das die Strafandrohung. Der Lehrling erhält bei der Aufnahme Zollstock und Meißel. Seine königliche Kunst ist die Arbeit am rauen Stein, an seiner eigenen Vervollkommnung. Die königliche Kunst des Gesellen besteht darin, das rechte Verhältnis zu den Mitmenschen zu finden und danach zu handeln. Das Meisterritual kreist um den legendären Baumeister des Salomonischen Tempels, der von drei Gesellen ermordet wurde, weil er sich weigerte, das geheime Meisterwort mitzuteilen. Dieser Baumeister Hiram Abiff wurde begraben, man setzte auf sein Grab eine Akazie. Das Meisterwort ging verloren. Dieses mythische Geschehen wird nun in einzelnen Ritualen verschieden dargestellt und soll angeblich auch auf einem alten Sonnenmythos basieren. Es ist jedenfalls interessant, dass es sowohl in der Zauberflöte von Mozart als auch in der Ringparabel von Lessing künstlerisch formuliert worden ist. International gesehen kann man vielleicht heute sagen, dass die Freimaurerei ein Orden mit Lebensstil ist, der aus Sohn und Nacht. Dieser Lebensstil ist ein ethisches System, aber keine Religion. Auch für die reguläre Freimaurerei ist der Glaube an den obersten Weltenwächter, an die Bibel bzw. an ein heiliges Buch eine Conditio sine qua non. Freimaurerei ist kein Mysterium, obwohl das die orthodoxe Kirche formuliert hat in ihrem Verbot gegen die Freimaurerei, indem die Teilhabe an der Liturgie, nämlich im Mysterienkult, garantiert die Teilhabe an der Liturgie das Weiterleben nach dem Tod. Das wird in der Freimaurerei bitte nicht garantiert. Sondern sie will einen Lebensstil lehren und sich außerhalb der Religion auf der Basis einer natürlichen Religion entfalten. Sie kann sich jedoch auch in höheren Graden nicht mehr aus dem alten Mysterienkult heraushalten. Ich möchte hier eine katholische Bemerkung anfügen. Eine natürliche Religion, wenn es eine natürliche Religion im Sinn der Freimaurerei gäbe, würde es eigentlich keine übernatürliche Religion brauchen. Denn wenn wir auf der Basis der Natur komplett zu Gott kommen, dann hätte nicht Gott Mensch werden müssen. Gibt es in England das Ritual mit drei Graben, die sogenannte Johannesloge. In Frankreich gibt es die Rite de Perfection mit 25 Graden, die Rite Francais mit 7 und den schottischen Ritus mit 33 Graden. Besondere Auswirkungen haben die französischen Riten auf die USA gehabt, denn bei der Unabhängigkeitsbewegung in Amerika sind ja Benjamin Franklin und auch George Washington nach Frankreich gekommen und sind dort in die Freimaurerei eingetreten. Man unterscheidet daher die reguläre und die irreguläre Freimaurerei. Die reguläre Freimaurerei umfasst nach einer Statistik von 1965 108 Großlogen und Großoriente mit 6 Millionen Mitgliedern. Sie arbeiten mit drei Graden, haben zwei Feste, Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist, die sie parallel zur Sonnenwende feiern. Nicht anerkannt wird von der regulären Freimaurerei, wer den obersten Baumeister des Weltalls leugnet, das heilige Buch aus der Loge entfernt und Frauen in die Loge aufnimmt. Die irreguläre Freimaurerei umfasst die Großoriente von Belgien und die Großloge von Frankreich und verschiedene Dissidentengruppen. Eine dieser Dissidentengruppen ist die Droite Humaine, die in 30 Ländern etabliert ist mit 50.000 bis 60.000 Mitgliedern, wo Männer und Frauen aufgenommen werden. Die irreguläre Freimaurerei anerkennt kein einziges Dogma und nimmt Gläubige und Atheisten auf, wenn sie nur nach der Wahrheit streben. Bitte schön, zwischen 1870 und 1880 hat sich vor allem die irreguläre Freimaurerei in Frankreich außerordentlich antiklerikal und atheistisch benommen. Und von hier aus sind dann auch sehr viele katholische Reaktionen und katholische Verbote und auch Enzykliken zu verstehen. Man hat den großen Baumeister des Weltalls abgesetzt und hat auch nicht mehr also die These der Unsterblichkeit der menschlichen Seele gelten lassen. Bitte, ich habe jetzt knappe 40 Minuten geredet. Ich müsste noch über die Freimaurer in Österreich und über die Stellung der Kirche reden. Wollen Sie mir noch folgen?